Hallo und willkommen im Hause Vogelstrauß, einem Podcast von jungen Eltern für junge Eltern.
Hi.
Hi. Willkommen zur dritten Folge. Heute geht es um das Thema zweites und drittes Trimester und ja, einfach so um die Sachen, die so dazwischen passiert sind. Vielleicht gehen wir auch schon auf das Thema Geburt ein, mal gucken, wie lang die Folge wird.
Zweites und drittes Trimester klingt so, als würden wir über irgendeinen Studiengang reden.
Ja, naja, es ist kein Semester, sondern ein Trimester.
Naja, in manchen Ländern sind das auch Trimester.
Okay, na gut.
Also das ist immer meine erste Assoziation. Bevor du mir erzählt hast, dass man die Schwangerschaft auch in Trimester unterteilt, habe ich das immer nur mit Studiengängen verbunden.
Okay, also nochmal ganz offiziell jetzt, es geht nicht um irgendein Studium. Heute geht es um die Fortsetzung der Schwangerschaft.
Heute geht es explizit auch.
Genau, ja. Wollen wir erstmal uns gegenseitig fragen, wie unser Tag war. Wie war dein Tag, Schatz?
Heute hatten wir im Vergleich zum letzten Mal schon die Gelegenheit, gerade eben mal beim Abendessen kurz drüber zu sprechen. Aber ja, können wir trotzdem machen. Soll ich anfangen?
Na los.
Ja, ich hatte heute einen stressigen Tag und es ist auch jetzt schon ziemlich spät geworden. Ich bin auch schon echt müde, aber ja, ich freue mich, dass wir jetzt noch den Podcast aufnehmen und die Zeit dafür finden. Bin mal gespannt, wie wir das langfristig so hinbekommen. Aber ja, es war ein stressiger Tag, ein langer Tag, sowohl für mich als auch für dich. Und ja, nachdem ich heute irgendwie hier schon 10 Stunden im Büro gesessen habe, sitzen wir jetzt nochmal hier am Schreibtisch und quatschen noch ein bisschen. Aber ja, wie war? Ich habe heute tatsächlich keinen Fuß vor die Tür gesetzt. Ich habe den ganzen Tag hier in diesem Zimmer gesessen und gearbeitet. Ja. Und wie war dein Tag, Schatz?
Also mein Tag war ganz gut. Ich habe heute eigentlich wie jeden Tag die Runde mit dem Hund morgens gemacht und dann so ein bisschen Haushaltskram und so. Und heute war allerdings unser Kind irgendwie so ein bisschen durcheinander. Der war auch bis gerade eben wach, also wir haben es jetzt 22 Uhr knapp und ja, der bekommt halt gerade Zähne und ist so ein bisschen durch den Wind, saß vorhin noch mit unserem Armbrusttisch und hat uns angestrahlt und war ganz froh, dass er nochmal aufstehen durfte. Genau, aber ansonsten ist heute eigentlich nichts Spannendes passiert.
Ja, sonst ist er mit seinen jetzt 9 Monaten eigentlich immer schon so 18 Uhr im Bett, ne?
Aha, zwischen 18 und 19 Uhr lege ich den hin in der Regel. Und dann braucht er so eine Stunde, bis er eingeschlafen ist. Und dann ja, schläft er 3-4 Stunden und dann meldet er sich das erste Mal. Aber es gibt halt immer wieder mal einen Tag, wo das nicht funktioniert und das ist auch total okay.
Ja.
Jeder von uns weiß ja auch, wie Zahnschmerzen wehtun können und deswegen
Ich habe ehrlich gesagt noch, weiß gar nicht, ob ich jemals Zahnschmerzen
hatte. Ja, ich meinte jetzt nicht jeder von uns mit uns beiden, sondern alle Menschen, die schon mal Zahnschmerzen hatten, wissen auf jeden Fall, dass das super, super schmerzhaft ist und dass so ein Kind sich halt nicht anders äußern kann, ist halt einfach so.
Mhm. Ja. Ja, und er hat ja echt schon viele Zähne. Ne?
Ja, der hat jetzt den achten, der bekommt jetzt den achten Zahn. Mit 9 Monaten, das ist schon viel, ja, das stimmt.
Das finde ich übrigens ein total spannendes Thema, dass quasi unser Kind im Vergleich zu anderen schon sehr, sehr viele Zähne hat, aber dafür in so bestimmten anderen Entwicklungsschritten wiederum ein bisschen hinterher klingt jetzt blöd, aber du weißt, was ich meine. Und das finde ich total spannend. Das hatte ich vorher auch nie auf dem Schirm, aber macht total Sinn eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Denn die Erklärung war ja dafür, dass, oder man kann es sich denken, dass die Erklärung dafür ist, der kleine Körper kann gar nicht alles auf einmal. Also er kann nicht gleichzeitig Zähne bekommen und krabbeln lernen, sondern eigentlich sich immer nur auf eins beschäftigen.
Ne? Ja, also was ich gerade noch sagen wollte, ich bin prinzipiell kein Fan davon, wenn man irgendwie Kinder miteinander vergleicht, weil ich denke, jeder hat sein anderes Tempo. Aber das ist schon uns beiden sehr aufgefallen. Wir haben ein Pärchen im Freundeskreis, das Kind ist, ich glaube, 2-3 Wochen älter als unser Kind und ja, der hat halt, ich glaube, jetzt den ersten Zahn bekommen, ist auch ein Junge und hat dafür aber schon total früh alles Mögliche gelernt. Also der ist total mobil, total viel unterwegs schon in der Wohnung und sowas, aber ja, das kommt halt alles so mit der Zeit.
Ja, Ja, stimmt. Also klar, man darf das, glaube ich, nicht immer so vergleichen und sich da vor allem auch nicht, glaube ich, nicht zu viele Gedanken machen, wenn man denkt, ja, die anderen Kinder können das schon und mein Kind kann das noch nicht.
Genau.
Ich glaube, jeder Mensch ist da einfach anders und die Kinder haben da alle ihr eigenes Tempo. Aber ja, wie gesagt, also das war für mich eine total krasse Erkenntnis, weil ich habe es vorher, für mich war das vorher so, ja, die alle ungefähr zwischen 8 und 12 Monaten lernen sie laufen und dann bekommen sie ihren ersten Zahn. Und das war für mich so eine vorgefertigte Reihenfolge, weißt du?
Nee, aber so ist das nicht. Okay, wollen wir mal starten?
Wir sind doch schon mittendrin.
Also ich meine jetzt so mit dem Thema.
Mit dem, was du dir hier auf deinen Spickzettel aufgeschrieben hast.
Oh, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Du alter Verräter. Ja, das ist, also ich finde, die Natur ist ja super clever, die hat das gut eingerichtet, dass man sich an viele Dinge nicht mehr erinnern kann. Sonst würden wahrscheinlich die wenigsten Frauen ein zweites Mal schwanger oder ein drittes Mal schwanger werden und nochmal ein Kind bekommen. Man verdrängt sehr viel im Nachhinein, seien das irgendwelche Schwangerschaftsleiden, sei das die Geburt an sich. Und deswegen habe ich das nochmal ganz kurz so ein bisschen stichpunktartig mir hier so aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse.
Um dir quasi dein Leid nochmal vor Augen zu führen, oder?
Nee, so würde ich das nicht nennen. Ich weiß nicht. Ich würde es einfach als realistische Darstellung und nichts. Also man neigt ja dazu, das im Nachhinein so ein bisschen verblümt oder verschönigt nochmal sich in Erinnerung zu rufen. Aber manche Sachen waren ja zu dem Zeitpunkt einfach vielleicht nicht schön. Und die darf man auch ruhig so beim Namen nennen, finde ich.
Klar. Ja, dann starte mal. Ich nehme noch ein Schluck von meinem Feierabendbier und du kannst loslegen.
Okay, also wir haben ja das letzte Mal schon so ein bisschen erzählt, wie es so am Anfang alles ablief und dass ja die ein oder andere Begleitsymptomatik da einfach mit der Schwangerschaft einherging. Sei das jetzt Übelkeit oder ja, dass man einfach so ein bisschen sich schlapp fühlt und so, also diese ganz normalen Sachen, da haben wir ja das letzte Mal drüber geredet. Und ja, was ich jetzt zum zweiten Trimester einfach noch sagen kann, was mir total in Erinnerung geblieben ist, dass ich super sensibel war, also gegenüber allen möglichen Dingen. Sei das Gerüche, aber auch persönliche Anmerkungen oder irgendwelche ja, kleinen Kommentare. Ich war super sensibel, war total empfindlich, habe vieles vielleicht auch überempfindlich aufgenommen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auch gerne mal austeile und immer mal einen Spruch auf den Lippen habe. Und das war in der Schwangerschaft tatsächlich eher weniger so. Ich war so ein bisschen in mich gekehrt und genau, habe da vielleicht auch manchmal ein bisschen überreagiert, würde ich das vorsichtig nennen.
Mhm. Würdest du sagen, das ist etwas, was eine häufige Sinneswandlung ist, die in der Schwangerschaft auftritt, oder ist es auch bei jedem anders?
Ich denke, das wird bei jedem anders sein. Also so pauschal kann ich das nicht sagen, weil ich kenne ja die wenigsten Frauen vor der Schwangerschaft. Meistens lernt man die ja dann erst im Vorgespräch oder in der Vorsorge kennen und dann zur Geburt und dann im Wochenbett. Und ja, meistens ist man ja da schon so hormon, ich sag's jetzt mal vorsichtig, verseucht, dass man ja da vielleicht von Anfang an nicht das Bild, oder ja, das klingt jetzt total blöd, es wird nicht bei jedem so sein, ne, aber ja, dass man vielleicht jetzt nicht von jedem das Bild hat, was man vorher von dieser Person auch gehabt hätte.
Mhm.
Genau. Ja, und prinzipiell war das bei mir auch so, dass ich mich mit steigender Gewichtszunahme auch nicht mehr so wohl gefühlt habe. Also ich bin jetzt nicht die allergrößte Person und ich finde, oftmals sieht man dann schon auch ein bisschen gedrungen aus, wenn man so eine Trommel vorne dran hat. Und ja, das war bei mir so ein Punkt, wo ich immer so ein bisschen zu tun hatte. Also ich habe mir natürlich jetzt kein Essen verboten oder sowas, aber das hat mich schon manchmal gewurmt. Ich habe mich selber dann weniger auf die Waage gestellt, aber spätestens beim nächsten Vorsorgetermin hat man es ja dann doch wieder gesehen und meine Gewichtszunahme lag jetzt nicht außerhalb der, ich sage jetzt mal, Norm, aber
irgendwann ging die Jacke halt nicht mehr zu.
Und die Hose und ja, naja, so wie das halt bei allen ist. Aber da geht ja auch jeder damit anders um. Ich habe das Gefühl, manche stört das halt überhaupt nicht. Die sind da so voll, ja, entspannt mit dem ganzen Thema Gewicht und sowas. Und für mich war es schon, ja, den einen Tag habe ich es gut aufgenommen, den anderen Tag war ich eher so ein bisschen, ich sag mal, vorsichtig deprimiert. Genau, aber das sind ja alles keine Dinge, die von langer Zeit, also das nimmt man ja dann auch wieder ab. Ne? Also wir reden jetzt hier nicht von einer Gewichtszunahme von 30, 40 Kilo, das ist
absolut. Gibt es da nicht so eine Faustregel, wie viel das ungefähr ist?
Ja, man sagt so zwischen 12 und 15 Kilo, aber das ist auch sehr individuell. Also es gibt auch Frauen, die nehmen nur 6, 7 Kilo zu. Und
das ist schon krass, wenn das Kind so allein schon davon 3 oder 4 Kilo
wiegt. Ja, diese Kiloanzahl, also man muss da ja nicht nur das Kind, sondern auch das Gewicht der Plazenta, die Blutmenge, die einfach mehr geworden ist, mit reinzählen, das Fruchtwasser und ja, noch so ein paar andere Dinge, die da einfach ein bisschen noch mit reinspielen, und das sind schon ein paar Kilos.
Ja, man sollte damit rechnen, dass man zunimmt,
wenn man sollte damit rechnen, genau, aber die Realität sieht dann doch manchmal anders aus. Man fühlt sich dann im eigenen Körper doch nicht mehr ganz so wohl, sondern so ein bisschen fremdbestimmt, finde ich.
Ich habe das, wenn ich so versuche, mich dran zurückzuerinnern, habe ich das irgendwie, für mich war das, der Bauch halt am Anfang irgendwie gar nicht gewachsen.
Und dann mit einmal, ne?
Und dann kam er halt mit einmal, aber dann, also für mich war das auch total schön, einfach irgendwie, weil, also für mich hat es das ein bisschen greifbarer gemacht, fand ich, weil dann konnte man auch so quasi diesen Bauch so anfassen. Dann hat er ja auch irgendwann angefangen zu strampeln, ne? Das war dann noch ein bisschen später, aber
so bis zum, ich würde sagen, Anfang 5. Monat, naja, beziehungsweise bis Mitte 5. Monat hat man eigentlich fast gar nichts gesehen,
ja,
ne?
Ja.
Und dann so mit den ersten 3. ist der Bauch irgendwie explosionsartig gewachsen. Genau.
Ja. Hat er sich Platz verschafft.
Hm.
Mhm. Ja.
So war das.
So war das.
Ja. Ja, und prinzipiell war es auch einfach so, dass ich dann mit mehr Bauch bei mir an der Arbeit auch gemerkt habe, okay, so das eine oder andere fällt mir dann doch schwerer. Und auf das Thema sind wir das letzte Mal schon so ganz kurz eingegangen, dass wir ja gesagt haben, man muss irgendwie für sich so eine Grenze finden, weil es natürlich auch Konsequenzen geben kann, wenn man das mit der Arbeit, gerade wenn man eine körperlich schwer arbeitende kleine Person ist, dass man da irgendwie eine Grenze ziehen muss. Weil sonst kann es Konsequenzen geben, und darauf wollten wir heute auf jeden Fall auch eingehen. Denn bei mir war es so, ich habe mir selber so einen Druck gemacht und wollte eigentlich noch länger arbeiten gehen und habe dann ungefähr bis zur 20., 22. Woche auch meinen Arbeitsvertrag normal mit, ich glaube zu dem Zeitpunkt bin ich 36 Stunden gegangen, laufen gehabt, und dann bin ich erst ins Teil BV gegangen, und dann habe ich aber gemerkt, okay, das wird nichts, und dann konnte ich mich auch irgendwie gar nicht mehr, also ich konnte mich da nicht mehr rausreden, ich musste dann ins komplette BV gehen, für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist, ein Teil BV.
Beschäftigungsverbot.
Naja,
ja, du musst erstmal erklären, was überhaupt BV ist.
Das habe ich das letzte Mal schon gesagt.
Ja, das kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass sich das alle merken.
Ja, gut. Also das heißt im Prinzip, dass man seine Tätigkeit nicht mehr ausüben darf. Und ein Teil BV ist einfach, wenn man die nur noch auf eine bestimmte Stundenzahl reduziert ausüben darf. Na, also man kann zum Beispiel 20 Stunden, 10 Stunden arbeiten, das, was halt noch verträglich ist. Oder man geht halt komplett raus. So wie das zum Beispiel jetzt bei einer Kindergärtnerin ist, wegen des erhöhten Infektionsrisikos. Genauso ist das in solchen Berufen im Krankenhaus teilweise auch der Fall. Und so ein BV kann vom Arzt oder vom Arbeitgeber ausgesprochen werden. Und genau, das hat bei mir dann aber der Arbeitgeber gemacht, der Arzt gemacht. Und somit war ich dann raus. Das war auch gut so, weil damit ist aller Druck einfach komplett abgefallen. Und diese ganze Zeit vorher, wo man sich so verrückt gemacht hat und sowas, das war alles wie weggeblasen.
Ja, aber es war schon ein langer Weg bis dahin, bis du dich drauf einlassen konntest, ne? Also
auf jeden Fall.
Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wie das war ganz am Anfang, als du erfahren hast, dass du schwanger bist. Das war ja schon mal so eine Situation, wo du, glaube ich, naja, damit zu kämpfen hattest, dass gegenüber anderen zu vertreten und auch als für dich gut zu befinden, weißt du, was ich meine? Und an dich zu denken in dem Moment und jetzt nicht dran zu denken, oh Gott, was denken denn die anderen jetzt darüber, dass ich schwanger bin?
Ja.
Und das war ja dann da nochmal ähnlich, weil das war ja dann wirklich der Punkt zu sagen, so, ich denke jetzt nur an mich und mein Kind.
Genau.
Und nicht mehr an meine Kollegen, die ich vielleicht damit im Stich lasse oder sowas.
Ja. Ja, genau. Ja, und damit lag der Fokus dann auch einfach auf dieser Schwangerschaft und man hat sich dann richtig auch gefreut und das war dann für mich dann auch so die Phase, wo ich angefangen habe und habe Sachen angefangen zu nähen. Ich hatte mir Zeit, Gedanken zu machen, was will ich vielleicht jetzt noch in der Schwangerschaft machen, irgendeinen Kurs. Und ja, damit waren auch eigentlich fast alle Symptome weg, weil man ja irgendwie sich entspannen konnte. Du musstest nicht mehr zum Frühdienst um eine bestimmte Uhrzeit an der Arbeit sein oder bis 22.30 Uhr an der Arbeit sein und du hattest einfach nicht mehr diesen Druck, dort irgendwie funktionieren zu müssen. Meine Kollegen haben natürlich auch Rücksicht auf mich genommen und die eine oder andere Tätigkeit wurde mir abgenommen, aber man ist ja trotzdem eine volle Kraft und läuft dann nicht als halbe Kraft mit. Und dann ja, war das halt irgendwie alles entspannt.
In den meisten Berufen würde ich jetzt mal so aus meinem Bauchgefühl heraus sagen, ist es aber schon so, dass die Frauen eher länger arbeiten müssen. Und nicht schon vorher ins BV geschickt werden, oder?
Naja, also der Mutterschutz beginnt ja erst ab der 34. Woche und das ist ja auch die gesetzliche Regelung. Und es gibt natürlich da Ausnahmen, habe ich ja schon angesprochen, Kindergärtnerin, Lehrerin. Also überall, wo man auch arbeitet mit zum Beispiel, wenn man jetzt im Lager oder so arbeitet und schwer tragen muss. Das sind natürlich auch Tätigkeiten, die man jetzt als Schwangere nicht ausüben darf übermäßig.
Gut, aber genauso, das ist jetzt nicht die Mehrheit.
Naja, das sind schon
einige. Ich glaube, oftmals ist es so, wenn jemand dann im Lager arbeitet, würde der Arbeitgeber dann eher erstmal vorübergehend eine andere Stelle
finden. Genau, also es gibt natürlich immer die Möglichkeit, noch sowas zu, irgendwie zu erschaffen, irgendwie eine andere Stelle oder sowas. Aber wenn das absolut nicht der Fall ist, und das war bei mir zum Beispiel auch so der Fall, dass man da nicht so einen guten Kompromiss gefunden hat.
Man hätte dich in die Teppichabteilung schicken können.
Nein, hätte man nicht.
Theoretisch.
Nee, hätte man nicht.
Warum?
Was hätte ich da machen sollen?
Kopieren, Kaffee kochen?
Nee. Da nee, gibt es genug Leute, ja, die das machen.
Ist natürlich im Krankenhaus schwierig. Ja.
Genau, aber mit dem zweiten Trimester stand da natürlich auch die Frage im Raum, macht man eine Feindiagnostik oder nicht?
Mhm, stimmt.
Genau, für alle, die jetzt nicht wissen, was eine Feindiagnostik ist, das ist im Prinzip nochmal ein erweiterter Ultraschall, wo man alle möglichen Organe abcheckt und ja, wo man einfach nochmal ein bisschen genauer hinguckt. In der Regel gibt es drei vorgesehene Ultraschalluntersuchungen in der Schwangerschaft. Einmal ganz am Anfang, also so rund in der 12. Woche und dann nochmal um die 20. Woche und dann nochmal so in der 30., 32. Woche und alles, was dann ist es zusätzlich, also eigentlich medizinisch nicht notwendig. Und es gibt natürlich auch noch solche Ultraschalluntersuchungen, wo man nochmal eine Lagekontrolle macht. Liegt das Kind in Beckenendlage, also mit dem Po nach unten? Liegt es in Schädellage? Oder gibt es vielleicht irgendwelche anderen besonderen Dinge, die beachtet werden müssen? Aber in der Regel ist es halt so, dass es außer diesen drei Ultraschalluntersuchungen keine weiteren gibt. Und die Feindiagnostik ist in der Regel eine Untersuchung, eine Zusatzleistung, die man selber bezahlen muss. Das heißt.
Ja, zum Thema Ultraschall, das wollte ich noch dazu sagen. Es ist ja auch krass zu sehen, oder du hast mir das damals ja überhaupt erstmal erzählt, dass mittlerweile da auch ja so ein richtiger Hype drum entstanden ist. Ne? Das, es gibt manche Ärzte, die verkaufen da so eine Art Flatrate, ne? Und die Frauen können dann während der Schwangerschaft so oft zum Ultraschall kommen, wie sie wollen.
Naja, im Prinzip ist es so, dass die nicht so oft kommen können, wie sie wollen, sondern das ist dann wie so eine Zehnerkarte und man kann alle 4 Wochen zur Vorsorge, die durch einen Arzt oder eine Hebamme stattfinden kann, sich einen Ultraschall machen lassen, der ja aber prinzipiell überhaupt nicht notwendig ist.
Hm, ja.
Ja, und das ist aber auch ein bisschen schade, weil das nicht so richtig kritisch beleuchtet wird einfach, ne?
Ja.
Also ja, ist ein Ultraschall überhaupt so gut für das Kind?
Ja.
Und was ist eigentlich der Sinn dahinter, dass man nur 3 machen sollte und nicht unnötig viele Ultraschalluntersuchungen?
Ja, ich glaube, auf der einen Seite ist es super praktisch, dass die Technik heute so weit ist. Ne? Man kann ja auch einfach extrem viel dadurch erkennen und auch, glaube ich, letztendlich dadurch auch Leben retten. Indem man dann halt weiß, wie liegt das Kind oder halt auch vorher, was gibt es vielleicht für Komplikationen etc. Ja, auf der anderen Seite wird aber halt auch damit dann Schindluder getrieben,
ne, ja, sozusagen. Ja, das trifft halt auf so einen geringen Prozentsatz zu, dass es das einfach nicht rechtfertigt.
Stimmt, ja.
Genau.
Ja, und Feindiagnostik hast du ja eben schon angefangen zu erklären.
Genau, ist einfach so ein erweiterter Organultraschall und den muss man in der Regel selber zahlen oder man hat eine Indikation, also einen Grund, warum der gemacht werden muss und dann bekommt man natürlich eine Überweisung. Aber prinzipiell, wie du es ja jetzt auch schon angedeutet hast, ist es halt Fluch und Segen, weil auf der einen Seite sieht man halt total viel, was man in einem normalen Ultraschall nicht sehen würde, weil einfach die Geräte viel schlechter sind. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass natürlich auch sehr, sehr viel verrückt gemacht wird, wenn man vielleicht kleine Unebenheiten entdeckt, ne? Und dann läuft man die ganze Schwangerschaft rum und macht sich Sorgen, obwohl man es vielleicht gar nicht müsste. Ja.
Dann erzähl doch mal, wie dein Gefühl war, warum du dich dafür entschieden hast und wie das Gefühl danach dann war.
Also prinzipiell habe ich während der ganzen Schwangerschaft, also ich habe mich im zweiten Trimester schon gut gefühlt. Also das Wohlbefinden mit BV, also mit diesem Beschäftigungsverbot, ist dann immer mehr gestiegen. Aber ich hatte so eine gewisse Unruhe beziehungsweise irgendwas im Hinterkopf und konnte mich da nicht so richtig entspannen. Was das am Ende war, also oder wieso ich so unruhig, also immer noch innerlich unruhig war, konnte ich zu dem Zeitpunkt ja überhaupt nicht ahnen. Aber ich habe das mit meinem Arzt besprochen, bei dem ich vorher auch gearbeitet habe. Und der hat schon bei uns im normalen zweiten großen Ultraschall gesehen, dass es da eventuell mit der Plazenta so ein bisschen schwierig sein könnte. Und hat gesagt, okay, lass uns einfach nochmal jemanden drüber gucken. Und ja, das war natürlich für mich nochmal eine Sicherheit, dass mein Bauchgefühl da entweder bestätigt wird oder dass ich einfach danach rausgehe und ein gutes Gefühl habe.
Ja. Ja. Soll ich mal versuchen zu erklären, was das Problem mit der Plazenta war?
Naja, du kannst vielleicht erstmal erklären, wie das so ablief, als wir bei diesem großen Ultraschall waren.
Bei der Feindiagnostik.
Bei der Feindiagnostik, ne. Also erklär einfach mal, wie das so abläuft, was jetzt vielleicht der Unterschied ist.
Das Erste, woran ich dran denken muss, ist, wir kommen da rein und wir werden erstmal gefragt, ob wir von der Untersuchung die ein Video haben wollen und einen USB-Stick. Und das hat natürlich dann extra Geld gekostet. Also das ist das, woran ich denken muss, ne? Dass dann gleich wieder versucht wird, auch ein Geschäft zu machen.
Ja. Ja gut, die Leute möchten das ja auch kaufen.
Ja klar, aber ne, das ist, für mich war das irgendwie so, ja krass, hier, von vornherein musst du dich jetzt hier entscheiden. Ne? Naja, jedenfalls fand ich das, also ich fand es total cool, weil im Vergleich zu den anderen, ich war ja auch beim normalen Ultraschall vorher dabei und im Vergleich dazu sieht man schon echt viel mehr. Das sind ja wirklich ganz andere Bilder, also wohingegen man als Laie, der sich medizinisch überhaupt nicht auskennt, so wie ich, muss man bei dem Ultraschallbild schon wirklich genau hingucken, um versuchen, was zu erkennen. Aber bei der Feindiagnostik, da sieht man wirklich, es ist wie ein Unterschied zwischen 2D und 3D-Film. Ne?
Auf jeden Fall.
Und sieht da richtig viel und sogar die Gesichtszüge und die Nase und die Augen. Und,
wie ein Kind schluckt alles Mögliche.
Ja. Und dann hat er so davon so kurze Videoaufnahmen ja gemacht, ne? Und dann hat man sogar Lachen einmal kurz gesehen oder so. Also wirklich bis zur Mimik kann man dann schon was erkennen. Und das war für mich total krass, weil es für mich nochmal dann greifbarer gemacht hat, dass da jetzt so ein kleiner Mensch drin ist, der trinkt und
lacht.
Und
mit seinen Fingern spielt.
Ja. Und in die rein pullert und sein eigenes Pipi trinkt.
Ja, das stimmt, das ist schon cool eigentlich. Ja, aber es ist halt, wie gesagt, einfach eigentlich nicht nötig, wenn man da jetzt nicht unbedingt einen Grund hat, ne? Es ist schön, mal sein Kind so zu sehen, aber ja.
Ja, aber das machen ja am Ende doch relativ viele, oder?
Ja, auf eigene Kosten dann, genau.
Ja, ich meine, also ist ja auch nichts Verwerfliches dran, wenn man sagt, ich will auf Nummer sicher gehen und
auf jeden Fall. Es gibt halt die Möglichkeit und ich finde, jeder, der irgendwie ein ungutes Bauchgefühl hat oder vielleicht auch eine schlechte Erfahrung gemacht hat oder wer weiß, irgendwas in der Vorgeschichte hat, der soll das auf jeden Fall auch wahrnehmen. Aber es ist halt nicht nur irgend so ein Spaß-Gadget, den man mal machen sollte. Genau, ich finde, man darf halt den Hintergrund, dass ein Ultraschall trotzdem noch eine medizinische Untersuchung ist, nicht ganz vergessen.
Ja. Ja, und letztendlich dient es ja dazu, um aufzudecken, ob es irgendwelche Komplikationen geben könnte. Ne?
Ja.
Und das, was ich bei uns vorher oder bei dir vorher schon in dem normalen Ultraschall angedeutet hat, hat sich ja dadurch dann auch so ein bisschen verstetigt. Ne?
Bestätigt, genau. Ja, also es dient halt dazu, dass man entweder beim Kind vielleicht Auffälligkeiten sieht oder eben bei der Mama. Und bei uns war es so, dass das bei mir anatomisch einfach ein bisschen schwieriger war. Und möchtest du mal versuchen zu erklären, aus deiner Perspektive, was genau da das Problem war?
Ja, ich kann es versuchen. Also du hast ja eben schon gesagt mit der Plazenta. Die Plazenta ist ja auch geläufig bekannt als der Mutterkuchen, ne?
Ja.
Also quasi das, was das Kind versorgt, richtig?
Genau.
Und das Kind ist ja über die Nabelschnur mit der Plazenta verbunden. Und die Plazenta wandert normalerweise während der Schwangerschaft quasi im Bauch nach oben, richtig?
Also prinzipiell gibt es natürlich, also die Plazenta kann anhaften an der Seite, oben oder an der Vorderwand. Also im Prinzip, wenn man jetzt seinen Bauch in der Hand hätte, direkt hinter der Bauchwand, also im Uterus, also in der Gebärmutter drin. Oder sie kann auch, so wie du das jetzt beschrieben hast, unten sich einnisten, kann dann aber im Laufe der Schwangerschaft nach oben noch wachsen.
Genau, und bei dir war es so in dem Fall, dass sie dich quasi unten, auch in der Nähe des Muttermundes, also der Öffnung, eingenistet hat und eben nicht so richtig nach oben gewandert ist.
Genau.
Und da gibt es eben dann so verschiedene Fachbegriffe dann, die beschreiben, inwiefern die Plazenta eben den Muttermund entweder komplett verdeckt, das wäre dann sehr, sehr kritisch, oder eben leicht verdeckt oder so genau am Rand ist. Und der Fachbegriff, wie es bei dir letztendlich war, ist ja Plazenta Previa, richtig?
Also das ist der allgemeine Begriff, genau.
Ach so,
Plazenta,
okay.
Previa. Ja, und du hast es eigentlich ganz gut beschrieben, aber was heißt denn dieses kritisch sein? Das hast du jetzt noch nicht so ganz gesagt. Oder
naja.
Beziehungsweise was hat das für eine Konsequenz?
Naja, ganz einfach. Der Muttermund ist ja die Öffnung, wo letztendlich das Baby dann raus muss.
Genau.
Und wenn da die Plazenta davor sitzt, dann kann er da nicht raus. Ganz
ja.
Einfach, oder?
Und zu dem Zeitpunkt, wo eine Feindiagnostik normalerweise stattfindet, das ist so zwischen der 20. und 24. Schwangerschaftswoche, ist im Prinzip ja noch nichts in Stein gemeißelt. Das heißt, zu dem Zeitpunkt ist noch alles offen und also derjenige, der das jetzt oder diejenige, die das jetzt vielleicht hört und das ähnliche Bild oder die ähnliche Aussage jetzt von seinem Arzt, von seiner Ärztin bekommen hat, das heißt jetzt noch gar nichts, da kann noch ganz viel passieren. Aber bei uns ja, sah das schon so aus, da kam noch was anderes mit dazu, also es war nicht das Einzige. Und da hat der Feindiagnostiker bzw. Pränataldiagnostiker schon gesagt, es ist eher unwahrscheinlich, dass das nochmal wandert oder hochrutscht. Genau. Und das, was jetzt eigentlich passieren kann, also zum einen, so wie du das beschrieben hast, der Ausgang ist versperrt, also eine Spontangeburt, also eine vaginale Geburt ist nicht möglich. Aber was eigentlich noch viel kritischer ist, wenn man das jetzt so nennen kann, dass die Plazenta, also das untere Uterinsegment, also der untere Teil der Gebärmutter, ist ja der, der sich öffnet. Ne?
Mhm.
Also der innere Muttermund öffnet sich. Ja, auf 10 cm und dann kann das Kind im Prinzip geboren werden.
Ja.
Aber wenn da was davor liegt, beziehungsweise wenn da Bewegung drin ist in diesem unteren Uterinsegment, dann kann das sein, dass sich die Plazenta an diesen Stellen ablöst.
Ja.
Und in dem Moment, wo sich eine Plazenta ablöst, ist natürlich die Versorgung des Kindes nicht mehr gewährleistet.
Ja, und wie war das mit das Kind doch auch Blutgefäße, die dann darüber verlaufen und die können ja auch. Ja,
das ist das zweite Krankheitsbild im Prinzip gewesen, was bei uns der Fall war. Das war ist jetzt nicht prinzipiell bei einer Plazenta Previa so, sondern das ist das, was zusätzlich noch dazu kam bei uns. Das war im Prinzip so, wie du das jetzt beschrieben hast, dass alle möglichen Blutgefäße, die ja zusammenlaufen und dann sich zur Nabelschnur zusammenfinden,
genau.
Nicht auf der Plazenta, also die Plazenta sieht aus wie so ein Teller, wenn man das jetzt noch nie gesehen hat, zusammenführen und sich zu der Nabelschnur halt verbinden, sondern die waren halt überall, nur nicht auf der Plazenta.
Ja.
Das heißt, wenn man sich jetzt vorstellt, die Fruchtblase ist wie ein Luftballon, die Plazenta ist wie ein Teller, der darin liegt, waren die Blutgefäße überall auf diesem Luftballon verteilt, aber nicht dort, wo sie eigentlich anhaften sollten. Und damit besteht halt die Gefahr, dass wenn dieser Luftballon, also die Fruchtblase, platzt, dass auch diese Gefäße einreißen können und damit natürlich auch die Blutgefäße bluten.
Genau. Damit das Kind bluten würde, richtig?
Ja, richtig. Also das passiert natürlich nur ganz, ganz selten. In 0,4% der Fälle der Geburten ist es halt so, dass das überhaupt auftritt. Und ganz oft bleibt es auch unentdeckt. Also manchmal weiß man das gar nicht, weil selten kommt es dazu, dass das reißt. Aber wenn man das in so einer ausgeprägten Form hat und dazu noch diese Plazenta previa, dann stehen natürlich da alle auf 7:30, beziehungsweise läuten alle Alarmglocken.
Also, ich glaube, es ist nochmal wichtig jetzt zu sagen, dass das echt, echt selten ist und in allermeisten Fällen es nicht so ist, ne? Dass die Plazenta da sich normal platziert, sage ich mal, auch diese Blutgefäße, dass es schon echt super selten ist. Aber kurzer Fast-Forward, wie selten das wirklich bei dir war. Wir haben ja die Plazenta und beziehungsweise auch danach dann, wie diese Blutgefäße verlaufen, haben wir ja nach der Geburt gesehen. Und das war so krass, dass in dem Krankenhaus alle in quasi in das Zimmer reingekommen sind, wo wir noch waren nach der Geburt. Und alle wollten sich diese Plazenta angucken und wie diese Blutgefäße sich verteilt hatten und wollten Fotos davon machen. Und die Oberärztin war das, glaube ich, sogar, die hat gesagt, dass das geht quasi in die Lehrbücher ein, wie krass das aussah.
Ja. Genau, ja. Also nur so viel dazu. Das ist erstmal das, was man bei mir nochmal in dieser Pränataldiagnostik bzw. Feindiagnostik sehen konnte. Das ist das gewesen. Und bedeutet aber, wie wir das jetzt auch schon mehrfach gesagt haben, überhaupt nicht, dass das die ganze Schwangerschaft so bleibt, zumindest nicht die Plazenta. Das mit den Blutgefäßen kann man nicht ändern, weil das wächst nicht mehr anders. Das ist so, wie es ist. Aber wir sind dann heimgefahren. Und in mir hat sich eigentlich dieser Verdacht, den ich im Unterbewusstsein schon irgendwo hatte, bestätigt. Und da habe ich mich einfach so sehr geärgert, dass ich so lange noch arbeiten gegangen bin. Ich bin, glaube ich, zum Zeitpunkt der Feindiagnostik sogar noch arbeiten gewesen. Und da hat mir der Feindiagnostiker auch nochmal richtig ins Gewissen geredet und hat gesagt, das funktioniert so nicht, nicht um jeden Preis. Und sie müssen da jetzt einfach mal einen Schlussstrich ziehen. Das verzeiht man sich eben nicht, wenn man durch eine hohe Anstrengung an der Arbeit oder, ja, jeder weiß natürlich auch, was das bedeutet im Patientenalltag. Man kann da nicht, man kommt nicht drum herum, mal irgendwas Schweres zu heben oder mal jemandem zu helfen. Und wenn da irgendwas passiert, so ein Gefäß reißt oder irgendwas ist, dann ja, geht das halt innerhalb von Minuten und selbst wenn man im Krankenhaus arbeitet, so schnell kann einem dann nicht immer geholfen werden. Und das ist halt auch die Gefahr bei diesem Krankheitsbild, dass sobald da was ist, also so ein Gefäß reißt oder eine Blutung von der Plazenta beziehungsweise eine Ablösung von der Plazenta ist, das ist innerhalb von Minuten einfach lebensgefährlich. Erst für die Mutter, dann für das Kind und das darf man einfach überhaupt nicht unterschätzen. Genau. Ja, und wir sind nach Hause gefahren und in mir war halt dieses Gefühl, diese Bestätigung. Und ich war natürlich auch erstmal so ein bisschen, auf der einen Seite habe ich gedacht, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie nochmal Ruhe bewahren und alles gut. Es ist ja noch nichts jetzt.
Naja, ich glaube, du hast versucht, dir das einzureden und ich habe auch versucht, dir das auch in den kommenden Wochen immer wieder zu sagen, warte doch mal ab. Aber ich glaube, für dich war von dem Tag an das schon dauerhaft präsent. Und ich hatte es echt fertig gemacht.
Ja.
Wenn du ehrlich zu dir selber bist, oder?
Naja, ich glaube, es ging noch ein paar Wochen gut. Und dann kam aber so der Hammer. Also ganz oft ist es halt so, dass dann mit Beginn des dritten Triminon einfach wie so eine Ankündigungsblutung ist. Und so war das auch bei mir. Was?
Triminon?
Im dritten Triminon.
Was ist das Triminon? Trimester?
Ja.
Achso, Triminon, das ist ja nicht
Ja, naja, auf jeden Fall ist es halt so gewesen, dass dann halt wie so eine Ankündigungsblutung ist und das war bei mir auch der Fall und damit fiel bei mir dann irgendwie so alles. Also das war dann, da wusste ich dann, okay, jetzt ist es halt wirklich nicht mehr so Larifari, jetzt ist es ernst und du hast es und du kannst da nicht mehr dir das irgendwie schönreden oder kommst da dran vorbei.
Wir haben jetzt voll die düstere Stimmung hier verbreitet.
Ja, es ist aber auch ein düsteres Thema einfach gewesen. Ne? Also es war nicht alles schön und das ist ja auch das, warum ich dir gesagt habe, dass ich mir das nochmal so aufschreiben will. Weil im Nachhinein sieht man das dann nicht mehr so. Und mir ging es da aber wirklich ziemlich schlecht und ich habe mich da auch sehr zurückgezogen, sehr abgekapselt und wusste, das kann halt auch ganz, ganz schief gehen. Und im Unterbewusstsein wusste ich das irgendwo ja schon oder hatte so eine Vorahnung und dann habe ich mich so über mich selber geärgert, dass ich so lange arbeiten war, dass ich das so lange mitgemacht habe und dann war so von einem auf den anderen Tag, stand alles so in der Schwebe. Also ich wusste nicht, müssen wir dieses Kind holen oder nicht und ich war natürlich dann regelmäßig zur Kontrolle. Da fing auch gerade Corona an, sodass ein stationärer Aufenthalt für mich eigentlich das war, was ich überhaupt nicht wollte. Einfach, weil ich keinen Besuch haben konnte, wenn man auf einer Station liegt, wo lauter Frauen sind, die eine ähnliche Geschichte haben. Ja, weiß ich nicht, man sieht dann wenig das Positive. Ich bin jetzt auch nicht der positivste Mensch, muss ich mal ehrlich sagen. Also ich neige schon auch dann dazu, sehr pessimistisch zu sein. Und ja, ich habe auch immer wieder Albträume gehabt, dass ich dieses Kind nicht lebend in meinen Armen halten will. Also ich war einfach so unter Strom und unter Spannung und diese ganze... dieser ganze Druck, der von mir abgefallen ist in dem Moment, wo ich ins BV bin, der war dann halt natürlich schlagartig wieder da. Ich war ein paar Wochen zu Hause, habe ein bisschen gebastelt, habe ein bisschen genäht und auf einmal war das halt so präsent und jeden Tag einfach allgegenwärtig. Und das war halt nicht die einzige Blutung, das war dann immer wieder und ja, war echt schwierig. Man weiß ja auch einfach dann, also viele, die den Beruf der Hebamme sehen, denken natürlich immer an diese ganzen schönen Sachen, die man so erlebt. Und das ist natürlich auch der überwiegende Teil. Aber genauso erlebt man auch negative Dinge und sieht, auch wenn das heutzutage keiner hören will, wie dann seltenerweise trotzdem mal jemand verstirbt, ein Kind verstirbt oder eine Frau. Und wenn man das schon mal gesehen hat, dann kann man sowas ganz schlecht aus seinem Kopf streichen. Man hat dann diese Bilder automatisch immer wieder vor dem inneren Auge und ja, so ging mir das einfach auch. Ich habe in meinen Träumen dann regelmäßig gesehen, wie ich dieses Kind einfach bekomme. Und ja, das vielleicht dann nicht mehr so ist, wie ich es mir eigentlich erträumt habe.
Wie schaffen wir jetzt daraus, nochmal eine positive Message nach außen zu senden? Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man sich damit beschäftigt und genauso, wie es bei uns auch war, bewusst ist, dass es auch solche Verläufe gibt. Die sind, wie wir es gesagt haben, selten, aber absolut möglich. Und ich glaube, man sollte das schon gemeinsam als Paar auf dem Schirm haben, dass solche Situationen auftreten können. Aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, jetzt nochmal zu sagen, dass man dennoch versucht, immer mit einem positiven Mindset daran zu gehen. Das ist auch, glaube ich, das, was ich versucht habe, dir immer wieder so während dieser Zeit mitzugeben, weil ich auch glaube, dass man auch mit einer positiven Einstellung gewissermaßen sowas beeinflussen kann. Also das ist jetzt natürlich Hexerei. Wenn es nun mal so einen biologischen Befund gibt, dann glaube ich, kann man das mit positiven Gedanken jetzt nicht so beeinflussen. Aber du weißt, was ich meine. Wenn man positiv an etwas herangeht, bin ich der festen Überzeugung, hat man auch damit die Möglichkeit, sowas zu beeinflussen. Und ja, ich meine, sowas wie Feindiagnostik macht das. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann gibt es da jetzt nichts, was dagegen spricht. Aber klar, wenn, so wie du das beschrieben hast, ist, glaube ich, die Frau, die Mutter da mit so einem gewissen Instinkt ausgestattet. Und man merkt, die merken ja dann, ihr würdet merken, wenn ihr irgendwie ein Gefühl habt, dass da vielleicht was ist, dass man dann checken lassen kann. Aber ja, prinzipiell sollte man dennoch ja versuchen, positiv an die ganze Sache heranzugehen. Positiv, aber nicht blauäugig, ne? Dass man
absolut
sich mal vor Augen hält, was da so auf einen zukommen kann. Und gerade auch nochmal aus Männerperspektive geht man ja nochmal, also ich persönlich jetzt im Rückblick auch total naiv mit so einer Situation um und beschäftigt sich dann ja auch beim ersten Kind zum allerersten Mal mit solchen Themen. Ja, und das ist, glaube ich, wichtig, dass man da gemeinsam darüber sprechen kann und versucht, wenn es sowas ist, dann ja, das so zu nehmen, wie es ist und dann zu planen, wie es dann weitergeht bis zur Geburt.
Ja, genau. Also prinzipiell war dann so das weitere Vorgehen, dass natürlich eine kontinuierliche Beobachtung im Krankenhaus und auch ambulant stattfand. Und man strebt so eine Entbindung bzw. einen Kaiserschnitt dann so in der 36.0. Schwangerschaftswoche an, weil natürlich mit steigender Schwangerschaftswoche das Risiko einfach steigt, dass man einen Blasensprung haben kann. Das ist natürlich Worst Case in diesem Fall. Und ich hatte dann hinter der Plazenta, also es hatte sich ein Stück gelöst und dahinter war so ein Hämatom und das hat natürlich immer wieder abgeblutet, das wurde kontrolliert. Und war man halt auch natürlich, wenn man gar keine Ablenkung mehr hatte, man hat die Familie nicht mehr gesehen, es war wie gesagt Corona und auch so der Alltag war sehr eintönig. Man hatte natürlich auch Zeit, sich mit diesen ganzen Gedanken zu beschäftigen, das wäre auch irgendwie vielleicht gut gewesen, nochmal so ein bisschen Ablenkung zu haben, aber das war einfach nicht drin. Und ja, dann haben wir in Rücksprache mit der Klinik, also in der ich auch gearbeitet habe, wie gesagt, diese ständigen Kontrollen gehabt und dann wurde das rechtzeitig alles geplant, denn eigentlich ist es so, dass sobald da eine größere Blutung ist, dass man dann einfach eingreifen muss und dann wartet man nicht mehr, sondern dann entbindet man die Frau halt. Und dafür wurde halt alles vorbereitet. Es wurden Blutkonserven eingekreuzt, weil damit verbunden natürlich auch ein erhöhtes Blutungsrisiko ist. Und das soweit noch dazu. Also das war dann der Verlauf. Und ja, die psychische Sache haben wir jetzt schon angesprochen. Ich habe mich da, wie gesagt, eingeigelt so ein bisschen und habe versucht, da auch nicht viel an mich ranzulassen. Teilweise war ich dann auch einfach so ein bisschen darauf angewiesen, dass du mir da Mut machst und sowas, weil man da nicht so richtig aus seiner Haut auch raus kann und ja, einfach genug auch schon gesehen hat.
Ja.
Ja,
ja, waren sicherlich keine einfachen Wochen, aber ich meine, wir haben es ja dann trotzdem, also was für mich dann auch nochmal wichtig zu verstehen war, ist, gerade hinten raus in der Schwangerschaft, so in den letzten Wochen, kann ja jeder Tag, den ein Kind länger im Bauch bleibt, entscheidend sein für die Entwicklung. Ne?
Auf jeden Fall.
Das ist ja ganz, ganz viele, gibt ja auch wegen unterschiedlichsten Gründen auch Frühgeburten und da merkt man ja erstmal, wie krass diese Entwicklung dieser Kinder von dieser Zeit auch abhängig ist und die entwickeln sich wirklich bis zum allerletzten Tag. Ne? Und ich glaube, das letzte und gerade nicht gerade unwesentliche Organ ist ja die Lunge, was sich entwickelt. Genau. Ne? Und das ist ja halt extrem wichtig, dass die Lunge quasi fertig entwickelt ist oder bis zu einem gewissen Punkt entwickelt ist. Und das passiert halt gerade erst kurz vor, also erst so in den letzten Wochen vor der Geburt. Ne?
Genau. Also ab 37 und 0. Schwangerschaftswoche ist es offiziell kein Frühchen mehr. Und das ist natürlich immer so ein Ziel, was man vor Augen hat. Wenn das jetzt eine Woche früher gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich auch okay gewesen, beziehungsweise dann wäre es okay gewesen. Hauptsache, so lang wie möglich irgendwie dieses Kind noch im Bauch zu halten. Aber wenn es natürlich nicht mehr geht, geht es nicht mehr. Und das muss man ganz klar sagen. Bevor man da irgendein Risiko eingeht, muss man natürlich dann handeln. Ja, genau.
Ja, und für uns war es ja dann so, dass wir, oder dass irgendwann die deine Chefin, ne, oder das Krankenhaus letztendlich, die Ärztin letztendlich gesagt hat,
also die hat mir dann einfach keine Hoffnung mehr gemacht. Das war so. Die ganze Zeit noch so ein bisschen in der Schwebe. Probiert man es nicht. Und das war natürlich für mich auch so ein innerer Konflikt, weil ich mir das natürlich total gewünscht habe, dieses Kind spontan zu entbinden. Das habe ich mir auch immer so ein bisschen vorgestellt.
Und also spontan bedeutet
vaginal ganz zu normal entbinden, ja. Genau. Und da ist irgendwo natürlich auch so ein ganz kleiner Traum zerplatzt, aber das stand überhaupt nicht zur Debatte, weil in dem Moment, wo die das gesagt hat, wurde mir die Entscheidung einfach so abgenommen und ich war da unserer Oberärztin einfach so dankbar, dass die ehrlich mit mir war, dass die mir nicht noch groß Hoffnung gemacht hat, sondern dass die einfach gesagt hat, so sieht's aus, wir kommen nicht drum herum und wir müssen den Kaiserschnitt machen. Und damit war das auch völlig okay und ich war auch ab dem Punkt wieder motiviert, weil ich wusste, okay, es geht jetzt aufs Ende zu und wir haben jetzt wir gehen kein Risiko mehr ein, es ist dieser Tag X und ja, den haben wir für uns behalten. Wir haben das keinem gesagt, auch nicht, dass es ein Kaiserschnitt wird. Doch, ich glaube, meiner Mama habe ich es gesagt, aber sonst niemandem. Weil ich das einfach für mich so in den letzten Wochen, ich musste das mit mir ausmachen und ich wollte da wenig von anderen darüber hören. Und wir hatten zwar unsere Familien auch nochmal besucht an Ostern und das fiel, glaube ich, auch den meisten nicht so leicht, uns da dann wieder gehen zu lassen, weil es halt alles so ungewiss war. Aber ja, so prinzipiell war das dann für mich nochmal so die Phase, wo ich mich wirklich zurückgezogen habe und dann aber mich auch schon so gefreut habe, dass es wirklich bald vorbei ist und dass diese Schwangerschaft hoffentlich ein gutes Ende haben wird.
Für mich, ehrlich gesagt, war das gar nicht so, so krass. Aber ja, man hat da auch als Mann ja nicht so eine emotionale Bindung generell zu dieser kompletten Schwangerschaft über diese komplette Zeit hinweg. Also für mich, weil du gerade gesagt hast, für dich hat das so ein Traum zerplatzt, kann ich mega nachvollziehen. Aber ich wollte einfach nur, dass das Kind gesund zur Welt kommt, dass du gesund bleibst. Und für mich war das jetzt gar nicht so entscheidend, ob das jetzt eine spontane Geburt ist oder ein Kaiserschnitt. Von daher, also ich war froh einfach, dass das jetzt entschieden wurde, weil ich auch gemerkt habe, dass du dich mit der Entscheidung schwerfällst, dass dann einfach die Entscheidung von außen getroffen wurde, von einem Arzt oder von einer Ärztin. Und von daher, also für mich war das gar nicht so krass, der Unterschied letztendlich.
Also im Vordergrund stand natürlich die ganze Zeit, Hauptsache dieses Kind kommt gesund zur Welt, ne? Da Spontangeburt hin oder her, natürlich war das mein Traum oder mein Wunsch, aber nicht um jeden Preis. Und das habe ich auch immer gesagt und das ist auch das, was ich immer zu diesen Patientinnen bzw. Frauen sage, die ich während der Geburt betreue. Ich weiß, dass das wunderschön ist und es gibt aber einfach manchmal Gründe, die man nicht beeinflussen kann und dann darf man auch nicht traurig sein, wenn das nicht funktioniert. In dem Moment steht einfach das Wohl des Kindes und das Wohl der Mutter im Vordergrund und da ist die Entbindungsart manchmal einfach zweitrangig.
Ja. Ja, und wir hatten dann konnten wir uns ja letztendlich sogar das Datum aussuchen. Ne? Das war eigentlich echt eine komische Situation, mehr oder weniger.
Wir hatten 2 Tage zur Auswahl. Bis dahin durften wir gehen und alles Weitere hat die Ärztin gesagt, das macht sie nicht mit. Aber das war ja auch dann zweitrangig. Das war egal. Ja.
Also für die Planbarkeit war es schon nicht schlecht, weil wir wussten dann genau, wann es soweit ist.
Ja.
Und auch für mich, ich konnte bei mir auch auf Arbeit genau planen, bis dahin bin ich da und dann bin ich eben ab dem Tag nicht mehr da. Von daher, das war schon ganz gut. Aber ja, und na gut, aber so ein bisschen hat es auch die Spannung weggenommen uns. Ne? Das war so,
auf jeden Fall.
Wir wussten dann ganz genau, so in 5 Tagen ist es so. Wie aber lange vorher wussten wir es eigentlich? Eine Woche oder zwei?
Nee, schon 2, 3.
2 Wochen vorher, ne?
Aber das, also da war ich nicht böse drum, weil wir hatten genug Spannung vorher und das hat mir dann irgendwie auch gereicht.
Die Erleichterung hat überwiegt.
Auf jeden Fall. Ja. Und das, also diese letzten Wochen dann mit diesem Ziel vor Augen, die vergingen auch super schnell. Alles, was vorher war, auch während des Lockdowns und sowas, das war wirklich schleppend und dann mit diesen Gedanken noch und sowas, das hat sich ewig gezogen gefühlt und dann diese letzten Wochen, das war wie so eine Erlösung, auf die man so hingearbeitet hat, das klingt total blöd, aber so war es letzten Endes für mich und auch irgendwo für dich. Ja.
Ja, und dementsprechend war dann nicht nur das Datum geplant, sondern auch die komplette Geburt so geplant und durchgetaktet und für mich auch dementsprechend, also eine ganz krasse Erfahrung, aber ich glaube, wie das so war und wie wir uns darauf vorbereitet haben, erzählen wir dann beim nächsten Mal, oder?
Genau, ich denke, das wird hier sonst ein bisschen zu lang. Wir haben das jetzt ja auch, glaube ich, ganz schön ins Düstere irgendwie so ein bisschen gezogen, beziehungsweise ich vielleicht, aber es ist einfach ein realistisches Bild, was wir euch geben wollten von dieser Schwangerschaft, beziehungsweise von den letzten Wochen der Schwangerschaft und das Positive, die Geburt, die wird dann das nächste Mal thematisiert und das Wochenbett, das ist auch eine sehr spannende Zeit, darüber reden wir auch das nächste Mal. Und ja, ich denke, wir haben es eigentlich ganz gut erklärt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ist ja nun mal so, wir können ja nur von unseren eigenen Erfahrungen berichten und die waren nun mal so, wie sie waren.
Ja. Nein, ich meine auch von dieser medizinischen Seite. Ich hoffe, jeder konnte sich das vorstellen, so einigermaßen mit unseren Vergleichen.
Vielleicht, ich habe es ja sogar mit meinen einfachen Worten versucht zu erklären.
Ja, ich denke, es wird schon
ganz gut. Du hast hier und da mal ein Fachwort fallen lassen, aber ich glaube, das kriegt man,
ja, kriegt man ich schon. Ich habe aber eigentlich mir Mühe gegeben. Ja.
Cool. Dann vielen Dank, dass ihr heute wieder so lange zugehört habt. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Ihr könnt euch auch darauf freuen, denn dann werden wir euch von der Geburt und der Zeit danach erzählen.
Ja, so sieht's aus. Also eine schöne Woche noch an euch alle und
macht's gut.
Ciao, Kakao.